Deutschlandfunk Nova. Update.
7 Jahre lang haben die Unterhändler der EU und Kanada verhandelt. Teilweise Tag und Nacht, erinnert sich EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström.
We worked day and night for a week. Everybody was exhausted. We talked at 3 o'clock in the morning, at 4 o'clock in the morning, at midnight.
Seit Mitternacht gilt jetzt das Handelsabkommen CETA, zumindest teilweise und in weiten Teilen. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenplänter.
Update.
Das umstrittene Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada war im letzten Jahr nach zähen Verhandlungen beschlossen worden. Mit dem Handelspakt werden zum Beispiel Zölle und andere Handelsschranken zum großen Teil wegfallen. Ein guter Deal finden CETA-Befürworter wie Daniel Kaspari von der CDU.
Wenn wir Zölle abschaffen und die Sachen billiger werden, dann profitieren die Verbraucher und die Unternehmen, die dann wettbewerbsfähiger werden. Und das Zweite ist, wir haben im weltweiten Wettbewerb um globale Standards jetzt mit den Kanadiern gemeinsam die Nase vorn. Wenn wir einen quasi gemeinsamen Markt machen, dann stärkt uns das im Wettbewerb mit aufstrebenden Nationen wie China.
Laut EU-Kommission können europäische Unternehmen schätzungsweise 590 Millionen Euro pro Jahr an Ausfuhrzöllen sparen. Außerdem öffnet Kanada den Markt für wichtige europäische Produkte, zum Beispiel Käse, Wein und Obst. Die Kritiker sehen CETA nicht ganz so rosig, vor allem aus einer der belgischen Provinzen. Aus Wallonien gab es Widerstand. Der damalige wallonische Ministerpräsident Paul Magnet betonte im Oktober 2016:
Moi, je pense que quand on fait de la politique, il faut à certains moments oser dire non.
Man müsse sich manchmal in der Politik auch trauen, Nein zu sagen. Er sieht, wie viele andere Kritiker von CETA auch, eine Gefahr für den Verbraucher und Gesundheitsschutz. Saskia Richards, stellvertretende Direktorin von Greenpeace Europa, kritisiert:
Kanada hat sehr viel schwächere Agrarnormen und Umwelt- und Verbraucherschutzrichtlinien. Sie benutzen zum Beispiel sehr viel mehr Chemikalien und Gentechnik in ihrer Landwirtschaft. Und das kann heißen, dass der europäische Verbraucher diese Produkte auf seinem Tisch wiederfindet.
Die Wallonen und viele andere Kritiker lehnen zusätzlich auch ein spezielles CETA-Schiedsgerichtssystem ab. Sie befürchten, dass dadurch Konzerne zum Beispiel wegen unerwünschter Klauseln im Patent- oder Urheberrecht Nationalstaaten verklagen könnten. In Nachverhandlungen wurde deshalb von den Wallonen durchgesetzt, dass dieser Bereich des Handelsabkommens erstmal außer Kraft gesetzt bleibt. Es gelten weiterhin die Vereinbarungen, die die einzelnen Mitgliedstaaten mit Kanada getroffen haben. Auch deshalb tritt das Abkommen jetzt nur vorläufig in Kraft. Für eine endgültige Freigabe fehlt außerdem noch die Zustimmung mehrerer Parlamente in der EU. Bisher haben nur Lettland, Dänemark, Spanien, Kroatien und Malta unterzeichnet. Die Zustimmung der 23 anderen EU-Staaten steht noch aus.
Kein Kommentar, doch Meinung.
CETA ist auch Thema im Netz und wird dort von den meisten kritisiert. Anna Maria Munin postet bei Facebook: Weniger Zölle, mehr Wohlstand. Ja, aber nur für die, die sowieso schon die Konten voll haben. Erich Seifert sieht es ähnlich. Mehr Wohlstand? Wer es glaubt, wird selig. Wir werden wieder mal über den Tisch gezogen. Dirk Salfemeier schreibt: Zutiefst demokratisch entschieden und zustande gekommen. Eduardo Ceruso ärgert sich. Es ist ein Abkommen, das nur den Superreichen und der Industrie dient. Matti Drechsel gehört zu den wenigen, die CETA ziemlich gut finden. Sehr gut. Ein sehr schön ausverhandeltes Abkommen mit dem wohl besten außereuropäischen Partner der Welt. Es wäre ein absolutes Armutszeugnis, wäre die EU nicht in der Lage gewesen, mit Kanada ein solches Abkommen zu schließen. Zumal Trudeau auf so gut wie jeden Wunsch der EU auch nachträglich noch eingegangen ist. Und Uwe Wenzel meint ketzerisch: Ich persönlich würde mir den US-Verbraucherschutz wünschen, als VW-Dieselfahrer.
Was sonst noch wichtig war?
Bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin sind wichtige Gespräche losgegangen. Die 3 Gläubigerausschüsse sitzen zusammen und beraten über die abgegebenen Übernahmeangebote. Die Lufthansa hat ihr Konzept jetzt teilweise vorgestellt. Gestern Abend sagte Konzernchef Carsten Spohr:
Oberste Priorität hat das, die über 35 Flugzeuge, die wir heute schon von Air Berlin bei uns im Einsatz haben, bei Eurowings mit Eurowings-Passagieren und Eurowings-Slots, dass diese operationelle Stabilität erhalten bleibt. Das ist für mich das oberste Ziel in unseren Gesprächen mit Air Berlin. Und an zweiter Stelle kommt dann aus unserer Sicht die Chance, dass die Eurowings um 20 bis 40 Flugzeuge wachsen kann. Da ist in der Tat eine Option, durch eine Transaktion mit Air Berlin dieses Wachstum zu erreichen oder alternativ organisch aus eigenen Kräften zu wachsen.
Damit würde Lufthansa-Tochter Eurowings auch bis zu 3000 Mitarbeiter von Air Berlin übernehmen. Die Langstreckenflugzeuge der insolventen Fluggesellschaft interessieren Lufthansa dagegen nicht. Das kritisiert die Gewerkschaft Verdi. Grundsätzlich ist sie aber mit dem vorgelegten Lufthansa-Angebot zufrieden. Vor allem, weil viele Mitarbeiter übernommen werden sollen. Außer der Lufthansa gibt es auch Angebote von EasyJet, der British Airways-Mutter IAG, sowie von den Luftfahrtunternehmern Hans-Rudolf Wörl und Niki Lauda. Außerdem hat heute noch ein chinesischer Unternehmer verspätet ein Angebot abgegeben. Er hatte eine Fristverlängerung beantragt und die war genehmigt worden. Der Unternehmer betreibt den Flughafen Parchim in der Nähe von Schwerin. Am Montag soll die Entscheidung bekannt gegeben werden, wie Air Berlin konkret zerschlagen wird. In Dortmund muss ein Hochhaus mit mehr als 400 Wohnungen geräumt werden. Laut Feuerwehr gibt es da Probleme beim Brandschutz. Die Bewohner sollen noch heute aus dem Haus raus und für 2 Tage woanders untergebracht werden. In Nordrhein-Westfalen sind schon vor ein paar Monaten in Wuppertal und in Duisburg Gebäude geräumt worden, weil es Probleme beim Brandschutz gab. Die Mängel waren aufgefallen, weil nach einem schweren Hochhausbrand in London auch in Deutschland Häuser untersucht wurden. In Mexiko werden die Chancen, nach dem Erdbeben noch Überlebende zu finden, geringer. Bisher sind 250 Opfer geborgen worden. Allein in Mexiko-Stadt sind über 100 Menschen ums Leben gekommen. Und noch immer gelten viele Menschen als vermisst. Die Arbeit der Rettungsteams ist nicht einfach, denn in den betroffenen Regionen regnet es zum Teil stark. Deshalb konnte Präsident Enrique Peña Nieto heute auch nur Erfolge in der Infrastruktur des Landes verkünden.
Solo en la Ciudad de México, más de 1900 personas.
Allein in Mexiko-Stadt sind mehr als 1900 Personen medizinisch versorgt worden. Die meisten konnten die Krankenhäuser schon wieder verlassen. Die Bundesbehörde für Elektrizität konnte für 95% der fast 5 Millionen Betroffenen die Stromversorgung wiederherstellen. Der internationale Flughafen operiert wieder normal. Wir haben Notunterkünfte für alle Menschen eingerichtet, die sie brauchen.
Vorgestern hatte es in Mexiko ein schweres Erdbeben mit einer Stärke von 7,1 gegeben. Das Epizentrum lag nahe der Hauptstadt Mexiko-Stadt. In der Region leben mehr als 20 Millionen Menschen. Hier sind auch knapp 50 Gebäude eingestürzt. Viele Bewohner helfen den Rettungskräften, um noch Überlebende zu finden. Und auch von außerhalb gibt es Unterstützung. Viele Länder wollen helfen. Israel kündigte zum Beispiel an, Ingenieure und Rettungskräfte zu schicken. Und auch El Salvador, Ecuador und Panama wollen mit Spezialisten bei der Suche nach Menschen helfen. Hurrikan Maria hat in der Karibik schwere Schäden hinterlassen, vor allem auf Puerto Rico. Mindestens ein Mensch ist hier ums Leben gekommen. Es gab Überschwemmungen und das Stromnetz ist auf der kompletten Insel zusammengebrochen. Die Behörden sagen, dass es bis zu 4 Monate dauern kann, bis das Stromnetz von Puerto Rico wieder repariert ist. Der Sturm hatte vorher schon die Karibikinseln Dominica und das französische Überseegebiet Guadeloupe getroffen. Mindestens 16 Menschen kamen dort ums Leben.
Was noch wichtig wird:
In Frankreich gibt es wieder Proteste und Demonstrationen. Auch heute sind wieder viele Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestieren gegen Pläne der französischen Regierung, neue Regeln für den Arbeitsmarkt aufzustellen. Unter anderem soll es für Unternehmen einfacher werden, Arbeitern zu kündigen. Weil sie dadurch weniger Verpflichtungen haben, sollen Firmen motiviert werden, mehr Menschen einzustellen. Über dieses Gesetz will morgen das französische Kabinett abstimmen. Wenn es nach der Regierung von Präsident Emmanuel Macron geht, soll es danach bald in Kraft treten. Kritiker haben auch fürs Wochenende zu Großdemonstrationen aufgerufen, unter anderem in Paris.
Und sonst in der Welt?
Die Rohingya stehen auch im Netz unter Druck, genauer bei Facebook. Laut der US-Nachrichtenseite The Daily Beast hat das Netzwerk in letzter Zeit viele Posts gelöscht, in denen es um die Verfolgung der muslimischen Minderheit in Myanmar ging. Ein Journalist und Rohingya-Aktivist, der in Kuala Lumpur lebt, berichtete, dass Facebook ihm sogar angedroht hat, seinen Account zu sperren. Laut einer Expertin von Amnesty International werden Facebook-Posts zur Gewalt gegen die Rohingya von deren Gegnern systematisch gemeldet, mit dem Ziel, dass sie gelöscht werden. Eine Facebook-Sprecherin versprach, man werde sich die Sache genauer ansehen. Mangels Alternativen ist Facebook für die meisten Menschen in Myanmar der einzige Weg, um online zu kommunizieren oder sich zu informieren. In Frankreich steckt der rechtsextreme Front National in der Führungskrise. Der Vizepräsident der Partei, Florian Philippot, hat angekündigt, auszutreten. Hintergrund ist ein Streit mit Parteichefin Marine Le Pen. Die hatte ihrem früheren Vertrauten gestern wichtige Zuständigkeiten entzogen. Philippot sagte dazu im Fernsehsender France 2, er wolle nicht Vizevorsitzender ohne Zuständigkeiten sein, das sei lächerlich. Hintergrund ist die Auseinandersetzung um die von Philippot gegründete Vereinigung Die Patrioten. Le Pen wollte, dass Philippot den Vorsitz abgibt, der hat das aber abgelehnt. In Sri Lanka sollen in den 80ern tausende Babys illegal ins Ausland verkauft worden sein. Der Gesundheitsminister hat den Adoptionsbetrug jetzt in einer Dokumentation des niederländischen Fernsehens eingeräumt. Dem Bericht zufolge wurden die Kinder ihren Müttern gestohlen oder abgekauft und dann gegen Geld an Paare im Westen vermittelt. Die meisten der bis zu 11.000 Kinder wurden laut der Dokumentation in die Niederlande vermittelt, aber auch nach Deutschland, Schweden und Großbritannien. Der Minister kündigte an, eine DNA-Datenbank aufzubauen, um den adoptierten Kindern bei der Suche nach ihren leiblichen Eltern zu helfen.
Wissensnachrichten.
Wenn sowas passiert wie das Erdbeben in Mexiko, dann denke ich mir immer, haben wir es gut, dass wir in Deutschland leben. Wir haben höchstens mal kleine Beben oder Überschwemmungen. In Italien rund um Neapel, da haben die Menschen Grund, sich wirklich Sorgen zu machen. Und Forscher aus Italien und Schottland sagen jetzt, da brodelt richtig was. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten, geht's da um den Vesuv?
Nee, es geht um ein Gebiet ganz in der Nähe. Der Vesuv, der liegt auf der einen Seite von Neapel, östlich davon. Jetzt geht's um die Region, die liegt direkt westlich von Neapel. Da liegen die Phlegräischen Felder, so heißen die. Und das ist ein Gebiet mit großer vulkanischer Aktivität.
Aber Vulkane, die man sehen kann, die gibt's da nicht, oder?
Nee, die Phlegräischen Felder sind unterirdisch und erstrecken sich auch noch bis unter die Meeresoberfläche und die Insel Ischia. An Land gibt es einen großen Krater, den sieht man aber kaum, weil er nicht erhöht ist und weil mitten rein eine Stadt gebaut ist. Pozzuoli heißt die. Die ist ganz dicht an Neapel dran. Es gibt zwar so eine Art Mondlandschaften, die man sich als Tourist auch anschauen kann, wie da Gas und Wasserdampf aus dem Boden kommt, aber das meiste vom Krater ist tatsächlich bebaut, da stehen Häuser drauf.
Das klingt nicht so gut.
Ja, und Geologen aus Schottland und Italien haben sich alte seismologische Daten angeschaut von einer Phase aus den 80ern, als das letzte Mal vulkanische Aktivität gemessen wurde. Und die Forscher sagen, unter Pozzuoli gibt es eine heiße Magmazone. Das war bisher nicht ganz so klar. Einige Forscher hatten auch gesagt, es könnte sein, dass es keine Magmakammer gibt, sondern nur Gase.
Sagen die Forscher denn auch, ob oder wann es einen Ausbruch geben könnte?
Ja, sie sagen, eigentlich hätte diese Magmakammer schon längst aufbrechen müssen. Es könnte sein, dass dickes Gestein dem Magma den Weg an die Oberfläche versperrt und der Druck dann umgeleitet wird und sich irgendwann an einer anderen Stelle entlädt. Überhaupt nicht absehbar ist, wie schlimm der Ausbruch werden könnte. Andere Forscher hatten vor ein paar Monaten mal festgestellt, dass sich da sehr, sehr großer Druck schon aufgebaut hat in den letzten Jahrzehnten. Leider lässt sich wirklich nicht sagen, wann irgendwas passiert, aber die Wissenschaftler sagen, das ist definitiv keine sichere Gegend.
Gruselige Vorstellung. Themenwechsel jetzt. Von einem ernsten Thema zu einem sehr skurrilen. Forscher sagen, wer ein breites Gesicht hat, der hat auch mehr Lust auf Sex. Wie kann das denn sein?
Ja, klingt sehr komisch. Forscher aus Kanada haben zwei kleine Studien gemacht mit Studenten. Sie haben die Gesichtsform ihrer Versuchspersonen ausgewertet und Fragen zu Sex gestellt. Und da kam raus, Männer und Frauen mit breiteren Gesichtszügen hatten auch öfter angegeben, dass sie eine eher starke Libido haben. Jetzt kann man sagen, ist alles Zufall. Aber die Forscher sagen, es könnte sein, dass Testosteron eine Rolle spielt.
Inwiefern das?
Ja, wer davon in der Pubertät mehr hat, der entwickelt später eher ein breites Gesicht. Also könnten bestimmte Merkmale, wie man aussieht, tatsächlich was aussagen über sexuelle Motivation.
So, und jetzt wird's noch kurioser. Es geht nämlich noch um Spinnenweibchen, die ziemlich uneigennützig sind.
Ja, also uneigennütziger geht's eigentlich gar nicht mehr. Es geht um eine Spinnenart in Afrika. Da haben Forscher der Uni Greifswald Folgendes beobachtet. Spinnenweibchen, die keinen eigenen Nachwuchs haben, die helfen ihren Schwestern dabei, deren Nachwuchs großzuziehen, die füttern sie, passen auf sie auf. Und wenn der Nachwuchs dann größer ist, dann kommt es vor, dass die Spinnentanten, die sich so gut gekümmert haben, von den eigenen Nichten und Neffen aufgefressen werden.
Und diese diese armen Tanten, die wehren sich überhaupt nicht?
Nein, und die Forscher erklären das so. Sie sagen, die Spinnenweibchen haben selbst irgendwann kaum noch eine Chance, selbst Nachwuchs zu bekommen. Aber wenn sie dafür sorgen, dass ihre jungen Verwandten weiterleben, auch einfach dadurch, dass sie genug zu essen haben, dann stirbt zumindest die Familie nicht aus und ein Teil der eigenen Gene wird weitergegeben.
Ich bin echt froh, dass es diese Tradition bei uns Menschen nicht gibt. Danke an Katrin.
Wetter.
Da geht's abends weiter wie am Tag, im Norden und Osten Wolken, im Westen und Süden klar. Morgen wird's eigentlich in ganz Deutschland schön mit Sonne, nur im Norden ziehen dichtere Wolkenfelder durch. Das alles bei 15 bis 22 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.